Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Wie tickt die Jugend heute? Wie wichtig ist Ihnen Klimaschutz und was wissen Sie über Green Jobs? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Professor Bernhard Heinzelmeier. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf.
Bevor wir aber in den Podcast starten, mein Name ist Elisabeth Zehetner, ich hoste den Podcast, möchte ich unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Bernhard Heinzelmeier ist 1960 in Wien geboren und renommierter Sozialwissenschaftler, Unternehmensberater und Jugendforscher. Er studierte an der Universität Wien und war wissenschaftlicher Leiter beim Österreichischen Institut für Jugendforschung. 1997 gründete er die T-Factory Trend Agentur. Bernhard Heinzelmeier ist Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Instituts für Jugendkulturforschung und lehrt an verschiedenen Hochschulen. 2018 wurde ihm der Berufstitel Professor verliehen. Wir starten gleich einmal mit der ersten Frage. Wie hat sich denn Ihrer Meinung nach die Jugendkultur in den letzten Jahren verändert und welche Trends beobachten Sie aktuell?
Ich glaube, der wichtigste Trend ist, dass die Jugendlichen sehr, sehr bodenständig sind, sehr pragmatisch, sehr nutzenorientiert sind. Das heißt, keine hochfliegenden Träume und keine großen Ideale und eher skeptisch gegenüber Ideologien und sehr klar denkende, kalkulierende Menschen sind, die versuchen, für sich im Leben das Beste rauszuholen. Was sicher neu ist, ist, dass sie anpassungsorientierter sind, als das die Vorgängergenerationen waren. Also das heißt, sie funktionieren nach dem Modus Aufstieg durch Anpassung, und wenn man ihnen die Rahmenbedingungen vorgibt, unter denen sie erfolgreich sein können, dann halten sie sich daran, weil ihnen der Erfolg wichtiger ist als die unter Anführungszeichen Selbstverwirklichung. Das ist das neue Verhaltensmodell, das wir beobachten können.
Und wie spiegelt sich das in den Interessen der Jugendlichen weiter? Wie leben Sie diese aus?
Na gut, der Pragmatismus führt schon dazu, dass sie auch ihre persönlichen und privaten Interessen den beruflichen Fortkommensmöglichkeiten unterordnen, nicht? Also das heißt, man ist nicht mehr so frei und locker und macht je nach Laune dies oder das, sondern es ist schon so, dass man zum Beispiel sagt, mein ehrenamtliches Engagement, ja, wähle ich so, ja, dass ich dann in einer Bewerbungssituation dadurch einen Vorteil habe. Ja, also das heißt, es kommt gut an, wenn man bei dem Roten Kreuz ehrenamtlich tätig ist, ja, dann geht man zum Roten Kreuz und arbeitet ehrenamtlich. Das heißt, beim Roten Kreuz arbeitet man dann nicht nur aus Idealismus, sondern weil sich das gut im Lebenslauf macht.
Das ist für mich jetzt eine extrem spannende Erkenntnis, weil man wirft ja quasi der neuen Jugend vor, diese Life-Balance über die Work-Balance unter Anführungszeichen zu stellen. Wie geht denn das zusammen?
Ja gut, die Life-Balance, das ist wieder ein anderes Kapitel. Also bei der Life-Balance geht es denen darum, dass sie alles richtig machen wollen. Das heißt, sie wollen in der Arbeit alles richtig machen, aber auch im Privatleben. Das heißt, Familie, das hat man nicht so, nur so nebenher, ja, wie das vielleicht in den 60er Jahren war, vor allem bei den Männern, die haben ja dann oft, der Beruf geht vor und die Frau ist dann mit den Kindern alleine geblieben und hat sich um die kümmern müssen. Das ist halt nimmer mehr so. Also das heißt, man will auch eine ordentliche Mutter und ein ordentlicher Familienvater sein und gleichzeitig aber auch erfolgreich im Beruf sein. Und das ist die berühmte Work-Life-Balance. Also das heißt, es ist nicht, das soll ausgewogen sein. Es soll nicht nur Job sein und nicht nur Familie sein. Es soll beides da sein und das soll irgendwie so gehandhabt werden, dass es miteinander zu verbinden ist und dass nicht eine Sphäre die andere beeinträchtigt.
Aber da schwingt für mich auch ein bisschen Perfektionismusstreben mit.
Absolut. Also Perfektionismus, das ist es. Also das heißt, ein Perfektionismus, der sich an gesellschaftlichen Idealen ausrichtet. Das heißt, was medial vermittelt wird als Ideal, ja, dem versucht man gerecht zu werden und das versucht man nachzuahmen. Das geht zum Beispiel auch, was Körperideale betrifft. Ganz ein klarer Fall. Ne? Es gibt also Ideale, die durch die Werbung vermittelt werden. So hat man auszuschauen, so hat die Frisur zu sein, solche Schuhe hat man zu tragen etc., und an dem orientiert man sich. Also die Medien sind da ein wichtiger Gradmesser. An den Medien orientiert man das eigene Verhalten und das eigene Aussehen.
Sie sind ja de facto seit Jahrzehnten die Koryphäe der österreichischen Jugendkulturforschung. Wenn wir bei dem Stichwort Medien bleiben, wie hat sich da das Verhalten der Jugend verändert?
Ja, danke für das Kompliment, dass ich eine Koryphäe bin. Das sagt man mir leider zu selten. Es baut mich auf. Medienverhalten ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, in den 1960er Jahren hat es in Österreich einen Fernsehsender gegeben, das war ORF 1. Und der, dann später ist ORF 2 dazugekommen und der hat gesendet von 19:30 bis 22 Uhr. Dann war die Bundeshymne und dann war fertig. Und das Jugendprogramm war am Mittwoch, Hallo Kinder, der Kasperl kommt um 17 Uhr. Und sonst hat es nicht viel gegeben. Die Radioprogramme von Ö3 war noch nicht die Rede. Das heißt, es hat für Jugendliche kaum ein Angebot gegeben und deswegen war der mediale Einfluss, dem die Jugendlichen unterlegen sind, sehr geringer. Ja? Auch die Tageszeitungen haben keine Jugendseiten gehabt oder sonst was. Ne? Heute hat man eine Mediensituation, wo der durchschnittliche Haushalt 100 bis 120 Fernsehprogramme empfangen kann, die senden rund um die Uhr und parallel dazu hat jeder ein Handy, ja, wo er auf allen sozialen Medien sich bewegen kann, wo er alle Homepages ansteuern kann, wo ein irrsinniges Angebot da ist. Ja. Also das heißt, die Sozialisation der Jugendlichen, ja, ist im hohen Ausmaß den Medien unterworfen worden. Ja. Also früher haben die Eltern das Erziehungsmonopol gehabt und die Schule und der Arbeitgeber. Und heute kommen da die Medien dazu und die Medien üben einen ganz gravierenden Einfluss auf junge Menschen aus und sind oft bedeutender, wenn man den Einfluss sich anschaut, wie die Eltern.
Bleiben wir vielleicht gleich beim Stichwort Eltern. Sie haben ja jüngst erst in einer Studie auch wieder das Stichwort Helikoptereltern genannt. Was genau bedeutet das und wie beeinflusst das die Jungen von heute, auch zum Beispiel in Bezug auf den Klimaschutz?
Ja gut, die Problematik, die wir heute haben, ist, dass 70% der Eltern im europäischen Raum der Auffassung sind, dass es ihre Kinder schwer haben werden, den sozialen Status der Familie zu erhalten. Also die sind sehr pessimistisch und glauben, es wird alles schlechter werden. Und wenn man in so einer Bewusstseinsverfassung ist, ja, dann tendiert man dazu, das Unvermeidliche doch noch zu verhindern, zu versuchen, ja, indem man mit den Kindern gemeinsam mehr oder weniger Kampfgemeinschaften bildet, durch die der soziale Abstieg verhindert werden soll. Und das ist eigentlich der Grund, warum es diese Helikoptereltern gibt. Also das heißt, die verbinden sich mit ihren Kindern, um ihren Kindern dabei zu helfen, nicht mehr zu bekommen als sie, sondern das zu erhalten, das Niveau zu erhalten. Es geht heute nur mehr um die Erhaltung des Niveaus. Es geht nicht mehr um den sozialen Aufstieg. Es geht um die Verhinderung des sozialen Abstiegs. Und das ist der Hintergrund der Existenz des Phänomens der Helikoptereltern. Nicht? Also mit den Kindern gemeinsam kämpfen, dass man auf dem sozialen und kulturellen Level bleibt, wie das die Generationen davor aufgebaut haben.
Jetzt hat Ecolution ja auch bei Ihnen eine Studie in Auftrag gegeben. Da haben wir uns ja auch das Thema Optimismus der Jugendlichen angesehen. Die sehen es aber deutlich positiver als die Eltern.
Naja, sehr ambivalent. Ja? Also das heißt, was die persönliche Zukunft betrifft, sind die Jugendlichen sehr optimistisch. Ja? Was die Zukunft der Gesellschaft betrifft, sehen sie das äußerst düster und sind sehr pessimistisch. Ja? Also das nennt man das Optimismus-Pessimismus-Paradoxon in der Forschung. Ja? Also das heißt, man selbst wird es schaffen, aber die Gesellschaft wird eher untergehen. Ne? Also das ist ja interessant. Ne? Es hat ja was viel mit dem komischen Bild zu tun, dass jemand auf der Titanic fährt und der Untergang steht bevor und sagt, aber weiter optimistisch bleibt und sagt, ich werde schon das Beste aus der Situation machen. Ja? Also das heißt, ob man wirklich daran glaubt, dass man sie vor dem gesellschaftlichen Hintergrund, dass man einen Grund zum Optimismus hat oder ob das nur das laute Pfeifen im dunklen Wald ist, um die Angst zu vertreiben, ja, das ist offen, ja, also das kann man nicht genau sagen, aber ich glaube schon, es hat schon auch viel mit Selbstermutigung, ja, es ist eine Technik der Selbstermutigung.
Das heißt, wenn man sagt, würde die Apokalypse ist abgesagt, die immer gepredigt wird, ist das etwas, mit dem die Jungen leben könnten?
Nein, ich glaube, das wäre für die total super. Also, weil man, das ist ja genau das, was wie ein Alp auf denen lastet, ja, dass sie jetzt, nachdem sie ja unzählige Krisen hinter sich haben, ne, also angefangen von der Migrationskrise über die Covid-Pandemie und die Energiekrise und die ökologische Krise und der Krieg in der Ukraine und ich weiß nicht was. Ja. Also das macht schon ein bisschen depressiv und das ist nicht unbedingt, gerade sind nicht Rahmenbedingungen, um dadurch einen Mut zu befördern und Lust auf Zukunft, das hat man dann nicht. Also insofern müsste man auch ein bisschen die Apokalypse, diese apokalyptischen Visionen, denen müsste man schon ein bisschen entgegentreten, weil man darf nicht vergessen, es sind ja großteils auch Übertreibungen und man hat manchmal ja den Eindruck, dass deswegen übertrieben wird, um einen politischen Vorteil daraus zu ziehen. Und da müsste sich die Politik ein bisschen zurücknehmen und man müsste dann irgendwann einmal sagen, ich kann auch normal über eine Epidemie reden oder ich kann auch normal über eine Klimakrise reden. Nicht? Ich muss es nicht alles auf die Spitze treiben, nicht? Und so tun, als würde der Untergang und das Aussterben der Menschheit unmittelbar bevorstehen. Also ich glaube, das ist in gewisser Weise eine politische Verantwortungslosigkeit, die nicht nur die jungen Leute, sondern alle Bürger und Bürgerinnen des Landes, die denen Schaden zufügt.
Man muss man ja fast einschieben, es ist ja nicht nur eine politische Verantwortungslosigkeit, wir erleben das ja auch sehr oft seitens der Medien oder der Wissenschaft. Aber bleiben wir vielleicht beim Thema Klimaschutz. Wie sehen denn die Jungen das Thema?
Lustigerweise mehrheitlich sehr nüchtern und realistisch. Also das heißt, diese ganze Weltuntergangsrhetorik verfängt offenbar nur mehr bei einem Teil. Vor allem die Jugendlichen aus den Mittelschichten sind da sehr nüchtern und sehen die Chancen, die Menschen haben, wenn sie ihre Technik, ihr technisches Wissen nutzen. Und das heißt, die Lösung der Klimakrise ist für die große Mehrheit der österreichischen Jugendlichen der technische Fortschritt. Das ist ganz wichtig, also nicht der Verzicht, ja, und nicht die Industrialisierung, das spielt überhaupt keine Rolle bei der großen Mehrheit, sondern die setzen darauf, dass neue Technologien entwickelt werden, mit denen man die Situation in den Griff kriegt, zum Beispiel Solarenergie, also nachhaltige Energie, Energiegewinnung, dass vielleicht bessere Speichermöglichkeiten gibt, ja, also alles diese Dinge, ja, die werden ins Treffen geführt, also das heißt eine relativ optimistische und handlungsorientierte Perspektive.
Da möchte man ja eigentlich meinen bei diesem Zugang, dass ja das Interesse für Green Jobs riesig sein muss in dieser Zielgruppe.
Ja, das wäre riesig, wenn man ihnen ein bisschen mehr darüber erzählen würde. Also was wir in dieser Studie gesehen haben, ist es, dass es ein massives Informationsdefizit gibt. Vor allem die mittleren Sozialschichten können mit dem Begriff relativ wenig anfangen. Es ist bisher nicht gelungen, diesen Begriff mit Inhalten zu füllen und das an die jungen Menschen zu vermitteln. Also das heißt, ich sage über 50%, ja, Green Jobs wären schon für mich interessant. Ja. Ich kann aber jetzt nichts dazu sagen, wenn mir die Informationen fehlen dazu. Also würde man dringendst eine Informationskampagne brauchen, weil das Groteske dran ist ja, sie wären ja dafür offen. Also die würden sich ja dafür interessieren und gieren danach, da mehr zu erfahren, aber man gibt ihnen die Informationen nicht. Ne? Und sie sind, so sind sie halt ambivalent. Ja? Klingt interessant, was Genaueres weiß man nicht. Ich warte mal ab, bis man mir mehr darüber erzählt, mehr darüber sagt.
Und das, was man darüber erzählt oder darüber sagt, müsste das auch sehr emotional sein, nehme ich an.
Ja, also was wir wissen ist, dass Jugendliche sehr stark auf Bilder reagieren. Das hängt damit zusammen, dass sie in erster Linie mit Bildinformationen konfrontiert sind, dass sie nicht so diskursiv ausgerichtet sind. Also das gesprochene und geschriebene Wort, ja, ist wichtig, dient aber in erster Linie zur Unterstützung der Bilder. Das heißt, wir brauchen einfach gute, eindrucksvolle und informative Bilder. Ja? Also das ist möglich, das kann man heute machen in der kommerziellen Werbung. Sind viele erfolgreich damit. Also warum auch nicht, ja, im Bereich der Non-Profit-Kommunikation und im Bereich der Informationspolitik der Institutionen und der Interessensvertretungen.
Wäre Green Jobs ein Thema, mit dem man eine Wahl gewinnen kann?
Naja, es ist immer schwer, mit Bildungs- und Arbeitsmarktthemen eine Wahl zu gewinnen. Also das ist nicht unbedingt so. Aber ich meine, ich denke mir, da müsste sich die Politik ein bisschen auch von den Nützlichkeitserwägungen verabschieden, wo es nur mehr um den eigenen Vorteil geht. Ja? Also das heißt, die Politik hat ja eine Verantwortung für das Ganze und nicht nur für den nächsten Wahlerfolg und für das Bestehen des nächsten Wahlkampfes. Also ich denke mal, das ist, man kann nicht den ganzen Tag von der Wichtigkeit des Klimaschutzes reden und der Klimapolitik und dann so ein wesentliches Thema, ja, einfach links oder rechts liegen lassen, wie man auch immer will, nur wenn man sich denkt, das bringt man für die Wahlen nicht so viel, für die Wahlen bringt man mehr, was weiß ich, eine Angstpolitik, was die Migration betrifft oder Angstpolitik, was die Klimakatastrophe betrifft. Also da ist schon mehr Verantwortung von der Politik gefordert.
Wenn wir jetzt ein bisschen ins große Ganze schauen, welche Themen beschäftigen die Jugendlichen denn besonders? Was macht ihnen Sorgen?
Ja, Sorgen haben wir jetzt, steht im Mittelpunkt die Teuerung. Also das ist keine Frage. Wir kriegen die Inflation nicht in den Griff und die Inflation ist nicht ein abstraktes Thema, sondern die Inflation, die merken die Menschen in ihrem Alltag. Also das merkt man beim Wochenendeinkauf, ja. Das merken die jungen Leute, wenn sie fortgehen, ja. Die Getränke werden immer teurer. Das heißt Preissteigerungen, wo man nur hinschaut. Also das ist das zentrale Thema. Und das dreht sich momentan alles. Und wenn es nicht gelingt, das Problem zu lösen, dann wird das irgendwie zu einem massiven Vertrauensverlust in die Regierenden führen. Wichtig ist Migration. Innere Sicherheit, ja. Also da gibt's verschiedene Themen, die sehr drängend sind und die ja natürlich auch von den Medien, Sie haben das angesprochen, auch entsprechend getriggert werden. Also wenn ich jeden Tag den neuesten Fall, wo irgendwelche Asylwerber in irgendwelche Straftaten verwickelt sind, auf die Titelseite bringen, ja, dann kriegen die Leute Angst davor und das wird ein Thema für sie. Also das sind ganz entscheidende Themen. Und was wir aber auch gesehen haben, das ist das Klimathema. Ne? Also das ist auch wichtig, genauso wichtig. Und wir dürfen uns heute nicht auf ein Thema konzentrieren, sondern müssen die vielen Themen, die sich heute stellen, ich habe schon einige aufgezählt, die müssen wir alle offensiv angehen. Wir können nicht sagen, das ist das Wichtigste, das andere vergessen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir reden nur mehr über das Klima, aber die Teuerung, das ist jetzt nicht unsere Priorität. Da werden uns die Leute nicht mitziehen. Das heißt, da muss schon ein bisschen Ausgewogenheit in die Themenwahl und die Themenbehandlung reinkommen.
In der persönlichen Betroffenheit erleben aber dann die Jugendlichen die Teuerung intensiver als zum Beispiel den Klimawandel.
Absolut, na klar, weil die Teuerung, die erlebt man jeden Tag mehrmals. Nicht? Also egal, ob man jetzt ein neues T-Shirt bestelle, ob ich eine Tageszeitung kaufe, ob ich in den Supermarkt gehe und mir irgendein Schminkzeug kaufe, es ist völlig wurscht, was was immer es ist, ja, es wird alles teurer und man hat am Ende des Tages immer weniger im Geldbörsel und man muss verzichten, muss es einteilen. Nicht? Also das heißt, das erleben die Menschen, die in einer Konsumgesellschaft sozialisiert worden sind, schon eher als bedrückend und einschränkend und deswegen ist es jeden Tag da und deswegen haben sie ständig das im Kopf und wollen Lösungen, es soll besser werden. Nicht? Und wenn man daran scheitert, dann wird man wahrscheinlich bei Wahlen keinen allzu großen Erfolg haben.
Also ist der Umkehrschluss dann auch daraus zu sagen, wenn ich was für den Klimaschutz tun muss, muss ich schauen, dass die Menschen in den anderen Themen gut sind, weil dann sind sie auch bereit, dort vielleicht die ein oder andere Einschränkung auf sich zu nehmen?
Absolut richtig. Man hat das früher schon immer gesagt, wenn die Leute die grundlegenden Bedürfnisse gedeckt haben, ja. Also das heißt, keine Sorgen haben, was das Wohnen betrifft, keine Sorgen haben, was die Ernährung betrifft, keine Sorgen haben, was ihr Urlaubsverhalten betrifft, keine Sorgen haben, ihre Hobbys und ihre Freizeitvergnügungen zu machen zu können, ja. Dann, wenn das alles funktioniert, dann schauen sie auch, ob der Bach, der beim Haus vorbei fließt, ob der verunreinigt ist oder nicht. Ja? Also das, und wenn es dann um die großen unsichtbaren Gefahren geht, wie das beim Klima ist, ja, natürlich kann ich mich mehr auf das Klimathema einlassen, wenn es mir sonst gut geht. Ja? Also wenn ich nicht weiß, wie ich meine Miete überweisen soll, ja? Ne? Also dann wird das Klima an Bedeutung sehr stark in den Hintergrund treten. Also wir müssen einmal die materiellen Grundbedürfnisse abdecken und dann können wir mit den Leuten über alle möglichen Perspektiventhemen sprechen. Ne?
Seit 2021 schreiben Sie auch eine Kolumne für den Express und scheuen sich nicht, die ein oder andere kontroverse Ansicht dort zu teilen. Sie haben jüngst einmal geschrieben, dass die auf den Bevölkerung lastenden explodierenden Energiekosten primär von einer völlig irren Energiepolitik verursacht wurden. Wie war denn das zu verstehen?
Ja, das ist so zu verstehen, dass man kann Politik an großen Idealen ausrichten, ja, und dabei die Menschen vergessen, ne? Also was die Verwirklichung dieser Ideale dann für deren alltägliches Leben bedeutet, ne? Und das ist das, was man vergessen hat, ne? Man kann natürlich jetzt sagen, jeder muss sich zu Hause eine Wärmepumpe verpflichtend einbauen lassen. Man muss aber dann auch mitbedenken, ja, dass die halt in der 40.000 Euro in der Anschaffung kostet und in einem älteren Haus, das ein 60er Jahre Bau ist, schwer einzubauen ist. Und dann, wenn man die Leute zwingt, die haben natürlich eine Panik und sagen, ich kann meine Immobilie dann nicht mehr halten, weil ich kann mir diese Heizung nicht leisten. Das sind, also ich glaube, dass heute schon die Tendenz da ist, dass in der Politik in erster Linie Menschen sind aus Milieus, wo genügend Geld da ist und die können sich oft gar nicht mehr reinversetzen in die Lebenssituation eines durchschnittlichen Mittelschichtangehörigen. Und ich glaube, dadurch entstehen diese großen Spannungen, die es da heute gibt. Nicht? Also das heißt, ich glaube, die grüne Politik muss einfach vermittelbarer werden für den normalen Menschen. Und die muss auch für den normalen Menschen nachvollziehbar werden und auch leistbar sein. Also das heißt, grüne Politik muss für den normalen Menschen leistbar sein. Wenn es mit einem Wohlstandsverlust im Zusammenhang gebracht wird, werden die natürlich auf die Barrikaden steigen. Das ist gar keine Frage.
Jetzt hat man ja manchmal das Gefühl, dass dieser Wohlstandsverlust ja de facto schon eingetreten ist, insbesondere durch die ganz hohen Energiepreise, auch weil wir uns dazu verpflichten wollen, auf russisches Gas zu verzichten. Wie beurteilen Sie da die Entwicklung?
Ja gut, die Entwicklung ist, dass die Menschen eine bestimmte Zeit sicher dazu bereit sind, für Ideale, die internationale Politik betreffen, ein bisschen was zu bezahlen oder einen bisschen an Wohlstandsverlust in Kauf zu nehmen. Wenn es um die Verteidigung der freien Welt geht, das ist ein großes Thema, da ist man dann schon bereit zu sagen, na gut, okay, da zahle ich halt gerne ein bisschen mehr für die Energie. Wenn es aber so ist wie jetzt, ja, dass das einfach eskaliert komplett, ja, und die Pensionisten bei der Wiener Energie sitzen und dort Nachzahlungen von 4, 5, 6 6.000 Euro haben und nicht wissen, wo sie die hernehmen sollen, nicht? Und dann um eine Ratenvereinbarung kämpfen müssen dort und so, dann ist der Idealismus bald zu Ende, da ist der, braucht sie der auf und jetzt sagen die, wir sind nicht nur dazu da, um für idealistische Politikmodelle, die sich auf die ganze Welt beziehen, zu bezahlen, sondern wir wollen halt auch, dass man unsere Anliegen berücksichtigt. Und das ist jetzt das große Problem. Das spaltet momentan die Gesellschaft. Also sagen wir, Ideale muss man sich leisten können, nicht? Und die anderen können sich leisten. Es gibt Bevölkerungsgruppen, die zahlen halt 4.000 Euro mehr. Und dann ist der Pfarrer erledigt oder lassen sie sich auch eine Pumpe einbauen. Und andere, die können sich einfach nicht leisten und die haben auch Angst, einfach wirklich, wirklich zugrunde zu gehen, ja? und das Haus zu verlieren. Ja? Also das, und ich glaube, da hat man es zu weit getrieben.
Ideale muss man sich leisten können. Ich sage auch immer, Klimaschutz muss man sich leisten können. Wie seht denn die Jugend auch die Rolle der Wirtschaft? Kann die Wirtschaft einen Beitrag zur Klimawandelherausforderung leisten? Und wie schaut es in Bezug auf Deindustrialisierung aus?
Also im Hinblick auf die Wirtschaft haben die jungen Leute ein positiveres Bild als große Teile der politischen Repräsentanten dieses Landes. Man hat ja oft den Eindruck, dass es wirklich Parteien gibt, die in der Wirtschaft den Gegner sehen und den großen Feind. Das ist bei den Jugendlichen überhaupt nicht der Fall. Also die setzen auf die Wirtschaft, mehr als auf die Politik im Übrigen. Also die Wirtschaft hat weitaus bessere Sympathiewerte als die politischen Parteien und die Medien. Das darf man bitte nicht vergessen. Und die erwarten sich von der Wirtschaft auch Hilfe. Also die erwarten sich von der Wirtschaft, dass sie die Probleme löst, die es jetzt gibt. Die erwarten, und nicht zuletzt erwarten sie sich von der Wirtschaft, gute, sichere Jobs, von denen man leben kann. Das wird alles auf die Wirtschaft projiziert. Also das heißt, die Wirtschaft hat viel Sympathie, ja, und gleichzeitig aber einen immensen Erwartungsdruck. Ja. Also das heißt, von denen erwartet man sie eigentlich, dass man in Zukunft wieder ein gutes Leben haben wird und ein besseres Leben haben wird, wie das heute der Fall ist.
Also eine große Verantwortung, die da auf den Schultern der Wirtschaft lastet. Welche Verantwortung würden Sie denn bei der Politik sehen, um die Menschen einfach auch beim Thema Klimaschutz wieder mehr mitzunehmen?
Ja gut, also die Verantwortung der Politik ist wirklich achtsam, weil wir reden ja dauernd über Achtsamkeit, achtsam mit diesem Thema umzugehen. Ja? Also das heißt, man muss einfach den moralischen Druck ein bisschen von den Leuten wegnehmen. Also es geht nicht auf Dauer, dass man sagt, wer sich nicht zu 100% jetzt hinter meine ökologischen und umweltpolitischen Ideale stellt, das ist der ist dem Recht des Bösen zuzuzählen und ist ein unmoralischer Mensch. Also das geht einfach nicht. Ja? Also das heißt, man muss den Menschen schon Spielräume machen, offen lassen, damit sie die Intensität ihres Engagements schon selber bestimmen können. Also ich glaube, das ist die eine Seite. Und die zweite Seite, man muss rücksichtsvoll Politik machen. Und das heißt, man muss Rücksicht nehmen auf die Lebenskultur und auf die Lebensideale unserer Mittelschichten. Und wenn das bei den Mittelschichten dazugehört, ja, ein Eigenheim zu haben, und wenn das große Ideal ist, ja, und dass sie die im Grünen ansiedeln wollen und dort bauen wollen, ne, dann kann man ihnen das nicht jeden Tag 10-mal madig machen, immer von Bodenversiegelung und Energieverschwendung und was der Teufel was redet und sie dann dazu zwingen, in kleinen Wohneinheiten zu leben, ja, weil das ökologisch besser ist. Also das ist, also worum es geht, ist, dass man wirklich die individuellen Bedürfnisse der Menschen stärker berücksichtigen muss. Also wenn man den Menschen nur mehr zu einem Rädchen in einer großen Maschine degradiert, die von Moral angetrieben wird, ja, dann werden die Menschen einfach das Vertrauen in die Politik verlieren und dann hat man dann solche Zustände, wie sie sich heute zum Beispiel in Deutschland schon abzeichnen, angesichts der Bauerndemonstrationen. Das heißt, wer die Menschen nicht berücksichtigt, und das weiß man schon aus der Soziologie des 19. Jahrhunderts, der produziert anomische Zustände. Und anomische Zustände sind Unruhen, da ist auf den Straßen was los, da wird die Politik auf die Straßen getragen. Wenn das die heute politisch Agierenden wollen, okay, ja, dann wird man damit leben müssen. Besser wäre es, es zu vermeiden.
Das heißt, positive Anreizsysteme, so wie man jetzt auch versucht hat, in der Abschwächung dieses Heizungsgesetzes es voranzutreiben, sind die richtigen Signale an die Bevölkerung.
Auf jeden Fall. Positive Anreizsysteme und nicht Zwang. Ja? Also zu sagen, wenn du das magst, ja, dann bekommst du dies und das. Ja? Also das ist in Wirklichkeit genau das, wie man mit den Menschen reden muss. In dem Moment, wo man diesen Druck ausübt, ja, und sagt, was weiß ich, wenn du da nicht mitmachst, ja, dann schädigst du den Zusammenhalt der Gesellschaft und dann gehörst du nicht mehr zu den anständigen Menschen. Also das ist falsch. Ja, das ist grundfalsch. Ja, und das sollte man wirklich vermeiden. Also da geht es darum, wirklich umzukehren und zu sagen, ich trete mit positiven Vorschlägen an die Menschen heran und nicht mit einer Politik, die Leute diszipliniert, wenn sie nicht das machen, was sie von ihnen haben will.
Die traditionelle Abschlussfrage von mir ist ja immer, was ist ein Appell? Das war jetzt fast schon ein bisschen ein Appell an die Politik mit den positiven Beispielen. Vielleicht können Sie noch zwei, drei Worte sagen. Wie sieht es mit dem Thema Selbstverantwortung aus?
Ja, mit dem Thema Selbstverantwortung muss man sehr ambivalent betrachten. Nicht? Auf der einen Seite hat man den Leuten vielfach die Selbstverantwortung abgewöhnt. Das darf man nicht vergessen. Wir gehen schon sehr stark in Richtung Nanny-Staat und wenn man heute Diskussionen darüber hört, dass man den Kindern in den Schulen ein Essen geben muss, weil die Eltern nicht mehr in der Lage sind, dafür zu sorgen, ja, das klingt schon ein bisschen absurd, weil ich meine, das ist ja das Ehrgefühl von den Eltern, ist ja, die Kinder gut zu versorgen, und dann kommt dann irgendwer daher und sagt, ja, ihr kennt das alles nicht, das übernimmt alles der Staat. Also das sind genau die Dinge, ja, die wirklich den Menschen dann das Gefühl vermitteln, na gut, es wird eh alles für dich gemacht, musst dich nicht mehr darum kümmern. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber bei Jugendlichen das große Bedürfnis, wieder eigenständig zu sein, unabhängig zu sein und nicht auf politische, auf soziale Transfers angewiesen zu sein. Ja. Also die wollen einfach ihre Frau und ihren Mann stellen und selber für sich sorgen können. Und also die Attraktivität des Sozialstaates, die ist für Menschen, so wird es in dieser Zielgruppe betrachtet, die vorübergehend, unverschuldet, ja, denen Unglück widerfährt, soziales Unglück, denen soll geholfen werden. Aber es soll nicht prinzipiell über allen ausgegossen werden, nicht? Sondern der Mensch hat auch in sich, da geht es nicht um die Pflicht, sondern auch den Willen, sich selbst erhalten zu können und für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und möchte das nicht alles an den Staat abgeben. Und das ist dieser neue Individualismus und das neue Selbstbewusstsein, das wir in der Jugend haben. Und mit dem sollte man ein bisschen respektvoller umgehen.
Und ich glaube, das ist ja etwas, was man beim Klimaschutz und Umweltschutz auch gut üben kann, auch im Sinne der Vorbildfunktion als Elternteil für die Kinder. Was machen denn Sie in Bezug auf Klima- und Umweltschutz?
Was mache ich in Bezug auf Klima- und Umweltschutz? Ich fahre hauptsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das heißt, ich hab zwei Auto, weil ich zwei Kinder habe und das ist dann oft schwer, das Kindermanagement mit dem zu machen, aber das steht die meiste Zeit und deswegen fahre ich mit dem öffentlichen Verkehr, habe halt noch in Graz zu tun, fahre ich mit der Bahn hin. Ne? Das mache ich einerseits aus ökologischen Gründen, auf der anderen Seite auch, weil es entspannter ist. Ja? Also das ist das, was ich mache. Was wir sonst machen, ist bei uns zu Hause wird akribisch Müll getrennt, ja? Sodass das irgendwie schon fast, also mir der moralische Druck ein bisschen zu groß ist, wenn ich einmal irgendwas falsch reinhaue. Also da sind die Kinder sehr dahinter und wir tun halt wir machen mit den Kindern viel in der Natur und wir versuchen denen halt auch Bewusstsein dafür ein bisschen anzuerziehen, dass die Natur wichtig und schützenswert ist. Das, ja, viel mehr ist es nicht, aber ich glaube, das ist dann doch auch irgendwie genug. Wenn jeder so einen Beitrag leistet, dann ist es auch gut. Ne?
Und ich glaube, genau darum geht es, dass jeder in der Gesellschaft den Beitrag leistet. Ich nehme mit, dass unsere Jugend sehr klima- und umweltbewusst ist, aber dass sie noch zu wenig weiß, was sie wirklich tatkräftig zu diesem Thema machen kann. Das heißt, mit dem Hinweis auf Green Jobs und einer großen Infokampagne wäre eigentlich eine schöne To-Do-Liste für die nächste Regierung. Herzlichen Dank, Herr Professor Heinzelmeier, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
Wenn euch diese Folge von Ökologisch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.